Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis mit diesen Themen bis um 6 Uhr. Lange Diskussionen um Geld. Der Walliser Grossrat muss darüber entscheiden, welche Gemeinde wie viel vom Bund überkommt. Spektakuläres aus dem Erdinneren. Die Kristalle vom Plankenstock sind jetzt im Naturhistorischen Museum Bern ausgestellt. Eindrücke davon. Und ein ungewöhnliches Duo. Fitzgerald und Rimini erzählen Geschichten und kombinieren sie mit Musik später in dieser Sendung. Das Wetter, morgen gibt es wieder viel Sonne. Am Mikrofon ist Sabine Gorsche. Nachrichten hat Elisa Häni.
Das Walliser Kantonsparlament sagt Ja zum neuen Finanzausgleich. Das Wallis hat nämlich künftig mehr Geld zugut vom Bund, aber das zusätzliche Geld soll mehrheitlich den Städten zugut kommen. Die Berggemeinden, die nicht selten finanzschwach sind, haben nichts davon. Sie bekommen also nicht mehr Geld als vorher. Im September entscheidet das Kantonsparlament definitiv über die Vorlage. Der Kanton Freiburg überkommt einen Energiefonds, das hat das Kantonsparlament beschlossen. Gespissen wird der neue Fonds aus dem jährlichen Budget vom Kanton mit Geld vom Bund, vom Nationalen Gebäudesanierungsprogramm und mit Geld vom Energieunternehmen CUBE. So sollen jedes Jahr rund 17 Millionen Franken zusammenkommen. Damit werden Massnahmen unterstützt, die zum Beispiel erneuerbare Energien fördern oder das Energiesparen. Der zuständige Staatsrat Beat Volanten erklärt, was der neue kantonale Energiefonds bringen soll.
Wir müssen im Kanton eine gewisse Flexibilität haben, um unsere Massnahmen umzusetzen. Und wir sind dort nicht gebunden auf die Jährlichkeit des Budgets, sondern wir können dort viel offener, viel flexibler die Sache handhaben. Das ist eine Sonderkasse, die uns die Möglichkeit gibt, eben die 17 Millionen Franken, die wir jedes Jahr eigentlich einwerfen müssen, damit wir das sehr ambitiöse Ziel von einer 4000-Watt-Gesellschaft im Jahr 2030 wirklich auch erreichen.
Der Kanton Freiburg schafft den Energiefonds im Rahmen von seiner Energiestrategie, die vor allem auf einheimische erneuerbare Energien setzt und auf entsprechende Fördermassnahmen. Der Bieler Regierungsstatthalter Werner Könitzer hat das Hotel Schloss Nidau nach einer Razzia zugetan. In diesem Erotikbetrieb sind mehrere Ausländerinnen ohne Aufenthaltsbewilligung und Arbeitserlaubnis tätig gewesen. Außerdem hat man illegale Spielautomaten sichergestellt. Noch vor 2 Jahren ist das Schloss Znidau als Vorzeigeobjekt in dieser Branche gelobt worden, weil es gelungen ist, zusammen mit dem Betreiber verbindliche Regeln für die Prostituierten auszuhandeln. Jetzt ist auf einmal zu, aber der Regierungsstatthalter Werner Könitzer würde Hand bieten, wenn jemand gesetzeskonform weiterfahren würde.
Man hat ja sehr lange gesehen, dass man das kann, dass man einen solchen Betrieb im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen kann führen. Also es ist nicht unmöglich. Man muss einfach nicht übermütig werden und halt einfach auf alle Art und Weise unsere gesetzlichen Vorgaben respektieren. Da geht es und da kann ich auch wieder dazu stehen und kann dort auch wieder Hand bieten für einen zukünftigen Betrieb.
Was jetzt mit dem Hotel Schloss Znidau passiert, das muss der Besitzer dieser Liegenschaft entscheiden. Das Textilunternehmen Création Baumann von Langenthal spürt den starken Franken. Der Umsatz ist letztes Jahr zurückgegangen um 1,6% auf rund 54 Millionen Franken, wie das Unternehmen mitteilt. Es hat mehr als 2/3 der Produkte ins Ausland verkauft. Dort ist Création Baumann vom Wechselkurs abhängig. Die BKW-Tochter Juvon will etwas unternehmen, weil der Widerstand gegen neue Windturbinen im Berner Jura irgendwie grösser wird. Juvon hat jetzt ein System entwickelt, wie man die Auswirkungen von Windturbinen auf die Bevölkerung beurteilen kann, mit 7 Kriterien. So will Juvon dann festlegen, wer wie viel Entschädigungen bekommt. Letztes Jahr ist das Windkraftwerk im Jura von 8 Turbinen auf 16 ausgebaut worden. Gegen weitere Projekte gibt es Widerstand bei der Bevölkerung. Und heute ist das spanische Königspaar in Bern auf Staatsbesuch. Darum sind rund um das Bundeshaus die Strassen gesperrt, zum Teil bis morgen Morgen. Der König Juan Carlos und seine Frau sind am Mittag in Begleitung von Bundespräsidentin Micheline Galmiche auf Kehrsatz gefahren. Dort sind sie von einem Schülerchor begrüßt worden. Nach dem Aufenthalt im bundesrätlichen Landsitz Lohns Kehrsatz war am Nachmittag der Empfang im Bundeshaus gewesen.
Das Walliser Kantonsparlament hat also eine ganze Woche lang darüber diskutiert, wie man das Geld, das es vom Bund gibt, in Zukunft zwischen dem Kanton und den Gemeinden verteilen soll.
Das ist nötig geworden wegen dem neuen Finanzausgleich, wo in tagelangen Diskussionen ein erstes Mal ist überarbeitet wurde. Priska Delberg über eine Mammutdebatte, die nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne ist.
Durch den neuen Finanzausgleich verkommt der Kanton Wallis mehr Bundesgeld. 530 Millionen Franken sind es pro Jahr. Das ist grundsätzlich gut, sind sich Politikerinnen und Politiker von links bis rechts einig. Und dass die Überarbeitung von gerade 30 verschiedenen Gesetzen, die mit dem Geldfluss zusammenhängen, die Parlamentarier an den Rand von ihren Möglichkeiten gebrungen hat, mit dem sind auch alle einverstanden, die sich in den letzten Tagen durch die Papierberge gewählt haben. Nachher aber hört es mit der Einigkeit auf. Das Geld werde überhaupt nicht fair verteilt, kritisieren die Oberwalliser CVP-Politiker mit ihrem Fraktionschef, dem Beat Rieder.
Das Problem liegt im technischen Ansatz von diesem Finanzausgleich. Der Finanzausgleich wird neu erteilt auf Personenzahlen und nicht auf Gemeinden. Und wenn er den Ansatz wählt, dann hat er automatisch die grossen Zentren mit vielen Einwohnern, die von diesem Finanzausgleich überproportional profitieren. Und die peripheren, kleineren Regionen, die überproportional verlieren.
Verlierer von der Neuverteilung sind also die Berggemeinden. Und das sei ein Paradox, weil das Wallis genau wegen diesen kleinen Dörfern überhaupt so viel Geld vom Bund verkommen. Ganz falsch, dass die Grossen jetzt von dem Finanzausgleich so profitieren, rechnet der CVPler vor.
Sämtliche Städte vom Kanton Wallis bekommen in der Globalbilanz von diesem neuen Paket zwischen 2,1 Millionen bis 300'000 Franken mehr Geld und die peripheren Randregionen bleiben auf ihrem Stand oder werden sogar noch verschlechtert.
Das geht nicht. Die Meinung teilt euch die CSB. Die Fraktionschefin Graziella Wolker-Solzmann, selber Gemeindepräsidentin von der Berggemeinde Riederalp, macht gerade ein Beispiel, wo ein Entscheid von dieser Woche die kleineren Dörfer schlechter stellt als die grösseren Städte.
In der Schule hat man jetzt entschieden, die Pädagogik entscheidet der Kanton und die ganze Logistik, Organisation, die Gemeinde. Jetzt wollen natürlich, dass ihr am Berg wohnt, noch breit besiedelt seid und dann müsst ihr nachher den Transport der Schüler organisieren. Dann hat das einfach mehr Aufwendungen zur Folge als für eine Gemeinde, die im Talgrund ist, die im Talgrund ein Schulzentrum mit Wallis zu Füssen Schule kennt.
Der Fraktionschef der Linksallianz, der German Eier, hat dagegen überhaupt kein Verständnis für die Argumentation. Dass der neue Finanzausgleich Druck auf die Berggemeinden macht, das sei doch richtig. Durch die Umverteilung sind nämlich in den nächsten Jahren sicher ein paar Dörfer gezwungen zu fusionieren. Und das wiederum ist ganz im Sinn der SP.
Wir haben schon vor Jahren immer gefordert, dass der Staatsrat soll kritische Grenzen definieren, wie eine künftige Walliser Gemeinde soll aussehen. Der Staatsrat hat das immer so vor sich hingeschoben. Und jetzt kommt der Boden einmal die Stunde der Wahrheit, wo man sieht, dass einfach für Summe Berggemeinde effektiv eng wird, weil es nicht einfach offensiv nach Fusionen strebend und generalisierend.
Das Gesetz über die Neugestaltung des Finanzausgleichs kommt im September nochmal vor den Grossrat. Ein Haufen Details werden bis dahin überarbeitet und der Kampf zwischen den Grossen und den Kleinen geht hinter den Kulissen weiter. Gewinner sind und bleiben aber mit Sicherheit die Walliser Zentren. Bei der Schlussabstimmung zum Gesetz haben sich die SVP und die Oberwalliser C-Politiker nämlich der Stimme enthalten und damit gezeigt, dass sie keine Freude haben an der neuen Geldverteilung. Aber ihre Sprecher haben betont, sie akzeptieren das Gesetz. Und alle anderen Grossrätinnen und Grossräte haben ohne zu zögern auf den grünen Knopf gedrückt und dem Finanzdirektor Maurice Dorne am Schluss sogar für seine gute Arbeit gratuliert.
Ein ganz besonderer Schatz ist ab dem Samstag im Naturhistorischen Museum zu Bern ausgestellt. Riesige Bergkristalle, zum Teil über 100 Kilo schwer, rausgeholt von zwei Strahlern aus einer Kluft am Blankenstock im Kanton Uri. Gekauft hat es eine Burgergemeinde Bern für 4,5 Millionen Franken. Für die Medien hat es heute schon eine Führung durch die Ausstellung gegeben. Und da ist auch unser Walliser Korrespondent, der Reinhard Eier, mit dabei gewesen. Er ist selber begeisterter Strahler. Ich habe den Nachmittag mit ihm geredet und ihn zuerst nach seinen Eindrücken von dieser Ausstellung gefragt.
Also ich muss sagen, ich bin natürlich mit einem riesigen Gewunder heute Morgen da in die Ausstellung gegangen, weil ich habe schon viel von dem Fund gehört, aber auch von diesen Kristallen, die ausgestellt gewesen sind. Und ich muss sagen, der erste Eindruck, den ich hatte, war ein bisschen eine Ernüchterung, weil wenn ich innen bin, habe ich einfach Kristall gesehen. Kristall, den ich auch finde. Aber ich finde sie natürlich im Zentimetermass. Und das sind plötzlich im Metermass vorhanden gewesen. Das ist vielleicht dann nachher der überwältigende Eindruck gewesen. Die riesige Kristall da in ihrer Klarheit, wie ich sonst einfach nicht gesehen habe, nicht gekannt habe.
Was ist denn speziell an dieser Ausstellung?
Speziell an der Ausstellung ist erstens einmal die Art, wie es präsentiert wird. Ich habe mich ja gefragt, wie will man eigentlich die Kristalle, was aus der Natur daheim sind eigentlich, wie tut man die ausstellen, wie macht man das? Tut man da Kluft nachbauen? Wie kann man das zur Geltung bringen? Und ich muss sagen, die Bärder haben das wirklich gut gemacht. Die haben das in einem abgedunkelten Saal drinnen, einfach nur die Kristalle, jede einzeln dargestellt und dezent beleuchtet und die wirken gewaltig auf die Art. Das ist also, denen müssen wir das Lob aussprechen, die haben das wirklich gut gemacht. Und das Zweite, was speziell daran ist, ist eben, ich kenne auch andere Ausstellungen, aber ich muss sagen, ich habe von so einem Jahrhundert von eigentlich nie so durchgehend alle Sticker eigentlich, die da zusammengehören, in der Ausstellung sind. Sonst sieht man zwei, drei Sticker vielleicht. Und hier hat man die allerschönsten. Aber in der, man vielleicht sonst nicht würde zeigen, sind da auch andere Mineralien, die zu der Kluft gehörten. Und die geben einfach einen Gesamteindruck vom Befund. Und das ist das ganz Spezielle von der Ausstellung.
Man hat es also geschafft, ein Stück Natur ins Museum reinzubringen, sodass es wirkt.
Und ohne jeden Schnickschnack drumherum, sondern einfach nur von den Belegstücken her wirkt, nur von den Kristall her. Und das ist das, was immer so, ja, in eine gewisse Ruhe bringt, wenn man da in eine Andacht drin bringt, wenn man da hineingeht und das sieht. Aber das muss jeder selber erleben.
Die Berner Burgergemeinde hat die Kristalle gekauft für 4,5 Millionen Franken. Warum eigentlich? Was hat die Burgergemeinde Bern für ein Interesse an Kristallen?
Ja, die Frage habe ich mir ehrlich gesagt aber euch gestellt und ich habe die diesen Leuten von der Burgergemeinde euch gestellt und die sagen, sie haben einfach eine gewisse Tradition, eine Verbindung mit Mineralien. Erstens einmal, weil der Kanton Bern ja hoch und breit in die Berge geht und da hat man auch schon riesige Funde gemacht, da oben. Und zum Zweiten tut die Burgergemeinde, das Naturhistorische Museum von Bern, schon seit mehr als 100 Jahren eigentlich so Kristallkäufe und eine Sammlung aufbauen und hat heute eine der grössten in der Schweiz, vielleicht nebst Genf die grösste, und fühlt sich da verbunden. Einfach, da ist eine gewisse Tradition hinten drin.
Die 4,5 Millionen Franken, das ist das Ende, das ist der materielle Wert von diesem Kristall, der jetzt ist gezahlt worden. Aber was macht denn die Schönheit aus von diesen Kristallen?
Darüber kann man nachdenken, was die Schönheit ausmacht. Für mich selber ist es erstens einmal die Klarheit, die da drin ist, vor allem wenn ein gewisses Licht noch dazu kommt. Das Zweite ist das Wissen hinten drin. Also, die sind ja alle nach einer gewissen Gesetzmäßigkeit entstanden. Und trotzdem ist keiner gleich wie der andere, weil die Umstände drumherum immer verschieden sind. Schiessen euch wie der Fingerabdruck von einem Stück Natur, weil der Fels hat eine bestimmte Zusammensetzung von Mineralien, die kristallisieren uns und die haben nachher in den Kristallen eine ganz spezielle Art, ob man einen im Grimselgebiet findet oder im Letschental findet oder es am Üslab findet, das ist etwas ganz Verschiedenes. Und dann kommt dazu, dass die sind riesig alt, also die für mich haben die den Eindruck von Ewigkeit, die sind älter als Menschheit, die sind entstanden, was noch keine Menschheit gegeben hat. Und die sind immer noch da und die sind immer noch schön, die vergehen nicht. Nicht ein Blümchen vergeht irgendwas, und die vergehen nicht. Und da ist etwas Geheimnisvolles drin. Und da findest du einfach wahrscheinlich nie eine richtige Antwort. Und trotzdem, weil du keine Antwort findest, fasziniert es dich einfach.
Sagt der Renard Eier, der die Ausstellung im Naturhistorischen Museum Bern heute schon schaut und der selber ein begeisterter Strahler ist. Das Wochenende darf das Berner Künstler-Duo Fitzgerald und Rimini seine erste CD mit dem Titel «Aristokratie und Wahnsinn». Die beiden machen einen Mix aus musikalischen Klangwelten und erzählten, manchmal auch gesungenen Texten. In ihren Geschichten geht es vor allem um Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Der Beitrag von Joel Hafner und Michael Sali.
Elsa Fitzgerald und Ribi Rimini. So heissen die beiden Künstler auf der Bühne. Ariane Fograferie und Robert Eberhardt, wenn sie nebendran stehen. Die Elsa Fitzgerald schreibt Texte und Ribi Rimini macht Musik dazu. Es ist eine Art Kammermusik mit Text. Mal tun sie aus dem Balkan, mal wie aus dem Klanglabor und manchmal sogar wie aus der Hitparade. Elsa Fitzgerald erzählt ihren Texten von Menschen, die meistens ein bisschen am Rand stehen oder schon lange sie darüber ausgehen. Da geht es um einen Bahnhofvorstand vor einer Station, wo niemand mehr aussteigt, um Berggielen, wo es langweilig einen Coiffeur überfallen, oder um eine moldawische Prostituierte, die bei einem Emmentaler Bauer ein neues Zuhause sucht. Und das tönt er so.
Die schöne Frau mit dem Schnurrbart und der Bulldogge heißt Julia Paschenko und kommt aus Moldawien. Paschenko will Vichys Frau werden. Vichy hat vor einigen Monaten auf dem Internetportal www.landflirt.ch folgendes Inserat aufgegeben. Bodenständiger Bauer sucht liebe Frau, wo auch zupacken kann. Paschenko hat sich auf die Anzeige gemeldet, denn sie braucht einen Schweizer Pass.
Julia Paschenko und der Vici sind zwei typische Figuren für die CD. Sie sind beide auf ihre Art verloren und allein. Ein Zustand, der sich durchzieht. Das hat einen Grund, wie Elsa Fitzgerald erzählt.
Vermutlich ist es so, dass diese Leute oder das Leben von diesen Leuten mehr aussagen über unsere Gesellschaft oder wie unsere Gesellschaft funktioniert. Habe ich das Gefühl. Also das ist vielleicht auch ein bisschen eine Intuition, dass das solche Helden sind geworden, die sich ein bisschen am Rand befinden. Aber es ist ihr Blick eigentlich auf die Gesellschaft. Und an diesem Blick wird vielleicht auch deutlich, was mangelt. Oder vielleicht anders gesagt, sie die Kämpfe austragen am Rand, wo die Gesellschaft vielleicht ignoriert.
Am Rand werden also Probleme sichtbar, die sonst im Alltag untergehen. Die Figuren sind also auch Stellvertreter für die Gesellschaft. Und gleich, die Geschichten auf der CD bedienen sich nicht einfach an gängigen Klischees.
Gerade bei Vici und Paschenko beispielsweise ist es ja nicht so, dass der Bauer und die Prostituierte in dieser Geschichte am Schluss zusammenleben und ihre Liebesbeziehung zusammenleben, sondern es ist eben der Kampfhund von dieser Prostituierten und die Kuh von dem Bauer, die am Schluss zusammenkommen in dieser Geschichte. Also wir probieren dann schon auch immer den Weg zu finden, wo man dann nicht die Geschichte erzählt, die alle eh schon kennen.
Dass ihre Geschichte so manchmal schon ins Absurde abdriften, sei ich bewusst, sagen Fitzgerald und Rimini. Das gibt Dramatik, was für ihre Geschichten brauche und gerade Figuren, die ein bisschen abseits stehen, eignen sich besonders für das. Abseits sind ja die meisten Schauplätze von CD. Ein Hof im Teufel-Emmental, ein Coiffeur, das Hingerst-Hinger im Oberland und ein Bergdorf mit Dauerli-Lift und Durchgangsheim. Das Duo Fitzgerald und Rimini kommt aus der Stadt Bern. Die Beziehung von Stadt und Land sei ein grosses Thema, findet die Texterin.
Und dass man sich vielleicht einfach auch Zeit nimmt, an den Rand zu schauen, also an den Stadtrand geht, und vielleicht sogar an den Rand vom Land geht und schaut, was dort passiert und schaut, was die dort machen.
Für dort eben vielleicht auch die Geschichten und Themen zu finden, die das Duo interessieren. Da gehört auch die Sehnsucht dazu, zum Beispiel die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Die Sehnsucht aber, die ich ihm selten allein, erzählt Elsa Fitzgerald.
Gleichzeitig geht es auch in vielen von diesen Geschichten um eine Trägheit, um eine Lethargie. Also, man schafft es dann doch nicht, irgendetwas zu verändern, aber man hat immer wahrscheinlich eine Sehnsucht danach.
Die Sehnsucht nach Veränderung wird auch im nächsten Ausschnitt aus der CD deutlich. Es geht um das Aufwachsen in Gründlischwand, an einem Dorf tief in den Bergen.
Wenn du jung und Gründlischwander bist, willst du nur eins. Dem depressiven Alpenbonlieu entfliehen, aus dem dunklen Tal emigrieren und im Mittelland den obersten Stock von einem Block ziehen. Besonders für junge Männer ist Gündlischwand «The Heart of Darkness» auf Sackgasse. Seit das Internet die weite Welt ins Gündlischwander Gielenzimmer geholt hat, ist sich der junge Gündlischwander seine Misere noch mehr bewusst und plant, eines Tages in die Welt hineinzuschleifen.
Das Leben am Rand, das ist das Thema der Debüt-CD von Fitzgerald und Rimini. Elsa Fitzgerald erklärt, was sie an ihren Figuren spannend findet.
Ich glaube, sie führen ein anderes Leben, eine Art ein intensiveres Leben, ohne dass sie zu werten, gut oder schlecht. Sie sind einfach, es ist alles extremer wahrscheinlich bei ihnen. Im Sinn von diesen Kämpfen, die sie eben müssen austragen müssen. Sie haben viel mehr zu ringen halt.
Und seien das jetzt einsame, frustrierte Gielen, die im Krachen aus Frust den Berg anschreien, moldawische Prostituierte, die im Emmental ein neues Leben suchen, oder ein Bahnhofvorstand, der trotzig auf verlorenem Posten steht.
Fitzgerald und Rimini alias Ariane Vograferiet und Robert Eberhardt sind auf in ihre Platte «Aristokratie und Wahnsinn» der Samstierdampfzentrale zu Bern. Und das Stück vom einsamen Bahnhofvorstand, das hören wir jetzt, es heisst «Halt auf Verlangen».
Bevor der erste Gückel kreit, steht er ging schon parat. Im Fall, dass einer mal bleibt stehen, sei es auch nur für eine Abfertigung. Er steht und steht in gewichseten Stiefel, steht sich Beinbauch. Frisch gelettet und sauber neben den Gleis, für einen möglichen Halt auf Verlangen. Aber niemand mehr winkt, niemand mehr blinkt. Keiner mehr pfeift oder haltet noch an oder bleibt noch mal stehen. Während er salutiert, auf Verlohnung und Posten eine Art protestiert. Seine Backe schmeckt nach Old Spice. Er macht noch alles von Hang. Rebelliert still gegen die Stilllegung, gegen den sukzessiven Niedergang. Er hat einen krummen Rücken und eine leicht angeschlagene Seele. Die dreht er bei sich, wenn er wartet. Vielleicht auf ein letztes Signal. Aber niemand mehr winkt, niemand mehr blinkt. Keiner mehr pfeift oder haltet noch an oder bleibt noch mal stehen, während er salutiert. Verlohnung im Posten eine Art protestiert. Steht heute noch an diesen Weichen, als wäre er einer aus Stein. Er bleibt auf der Strecke, Mutterseele allein.
Wichtiges vom Tag noch mal kurz, Elisa Hänni.
Das Wallis hat künftig mehr Geld zugut vom Bund aus dem Finanzausgleich. Das Walliser Kantonsparlament hat jetzt beschlossen, dass das zusätzliche Geld mehrheitlich den Städten zugut kommt. Berggemeinden, die nicht selten finanzschwach sind, haben nichts davon. Im September entscheidet das Walliser Parlament definitiv über diese Vorlage. Das Freiburger Kantonsparlament hat beschlossen, dass ein neuer Energiefonds geschaffen wird. Die Spesen vom Kanton, vom Bund, vom Nationalen Gebäudesanierungsprogramm und vom Energieunternehmen CUBE. So sollen jährlich rund 17 Millionen Franken zusammenkommen. Damit werden die Massnahmen unterstützt, die zum Beispiel erneuerbare Energien fördern oder das Energiesparen. Die BKW-Tochter Juvon SA will etwas unternehmen, weil der Widerstand gegen neue Windturbinen im Berner Jura irgendwie grösser wird. Neu werden die Auswirkungen von Windturbinen auf die Bevölkerung mit 7 Kriterien beurteilt. So will Juvon festlegen, wer wie viele Entschädigungen überkommt.
Zum Wetterbericht mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend gibt es jetzt noch ein paar Schauer, lokal auch Gewitter, dazwischen aber auch Sonnenabschnitt. In der Nacht beruhigt sich dann das Wetter und die Wolken lösen sich rasch auf. Morgen früh kann es an den Flussläufen, vor allem Richtung Jura-Südfuss, einzelne Nebelfelder haben. Und an den Voralpen, vom Stockhorn bis zum Brünig, hat es auch noch Wolkenreste. Sonst ist es morgen ziemlich sonnig. Am Nachmittag bildet sich über den Berg dann ein paar Quellwolken und im südlichen Wallis und im Goms könnte es am Abend einen einzelnen Regenguss, vielleicht auch ein Gewitter geben. Morgen früh zeigen das Thermometer in Bern und im Rhonental etwa 8 Grad an, im Goms werden 2 Grad gemessen. Am Nachmittag erreichen dann die Höchstwerte rund 22 Grad zwischen Thun und Biel und 23 Grad in Sitten. Am Samstag gibt es zuerst noch ein paar Aufhellungen, aber bereits am Vormittag die ersten gewitterigen Regengüsse Richtung Jura. Am Nachmittag fällt dann verbreitet Regen, begleitet von ein paar Gewitter. Vor allem im südlichen Wallis könnte der Regen auch intensiv werden. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend gegen 2000 Meter ab. Die Höchstwerte erreichen vor dem Regen etwa 21 Grad. Am Sonntag geht es dann meistens grau und nass weiter, nur im Berner Mittelland kann es ein paar Aufhellungen geben. Es wird immer kälter, rund um Bern liegen die Höchstwerte nur noch bei 12 Grad, im Wallis sind immerhin noch 16 Grad möglich. Und im Berner Oberland sinkt die Schneefallgrenze auf 1700 Meter ab.
Das war das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Redaktion Michael Sali, Moderation Sabine Gorsche. Im Internet sind wir zu finden unter regionaljournal.ch. Dort gibt es diese Sendung in ein paar Minuten auch zum Podcasten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.